Pünktlich zu Ostern scheint die Streiksaison der letzten Monate zumindest teilweise vorbei zu sein. Die Bahn hat sich geeinigt mit der GDL und auch beim Bodenpersonal der Lufthansa gibt es eine Einigung zwischen Gewerkschaft und Unternehmen. Das ist eines der Themen aus dieser Woche. Aus der Funkzentrale in Mainz, das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Leo Braun.
Und ich bin Berit Ström. Diese Woche sprechen wir unter anderem über den islamistischen Anschlag in Russland am letzten Wochenende und was Russland und der IS eigentlich miteinander zu tun haben. Und außerdem geht es um die Frage, ob eigentlich gerade immer mehr junge Menschen Krebs bekommen und was es eigentlich auch für Fortschritte in der Heilung vielleicht gibt.
Und damit starten wir in die Folge rein und gucken, welche Insta-Posts bei der Tagesschau am meisten Interaktionen hatten. Auf Platz 1, und das hat mich ein bisschen überrascht, weil es für mich jetzt nicht das wichtigste Thema der Woche war, aber es ist so, wie es ist. Es sind die Polarlichter, die ab Montag zu sehen sein sollten. Aber leider waren da die Vorhersagen gar nicht so akkurat, weil die Polarlichter waren dann nämlich schon am Sonntag über Deutschland. Da war es bei uns auch noch Nachmittag, also es war noch zu hell, um überhaupt was zu sehen, außerdem war es bewölkt und deswegen war das Ganze eher mau. Aber keine Sorge, es könnte dieses Jahr noch ein paar Möglichkeiten geben, dass man eben Polarlichter über Deutschland sehen kann, was ich noch nie gemacht habe und das will ich auf jeden Fall mal sehen eigentlich. Die Sonne ist nämlich gerade wieder aktiver. Dadurch ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass eben über Deutschland oder sogar am Mittelmeer Polarlichter zu sehen sind. Die Sonne bewegt sich da immer in so einem 11-Jahres-Zyklus und da ist gerade einfach der Peak.
Richtig viele Leute hat diese Woche natürlich die Nachricht bewegt, dass Kate Middleton Krebs hat. Sie ist ja die Frau von Prinz William, der nach König Charles der nächste in der britischen Thronfolge ist. Und sie hat diese Botschaft in einem Video auf YouTube und Instagram verkündet, am letzten Freitag. Bisher war ja bekannt, dass sie im Januar am Bauch operiert wurde, aber in dem Video sagt sie, dass nach der OP dann eben Krebs bei ihr entdeckt wurde und sie deshalb mit Chemotherapie angefangen hat. Sie bedankt sich bei allen, die sie unterstützt haben, fordert aber auch, dass die Leute Verständnis dafür haben, dass sie jetzt Zeit, Ruhe und Privatsphäre braucht, um sich zu erholen.
Ja, ich habe ja gar nichts mit den Royals zu tun, aber selbst ich habe das in den letzten Wochen und Monaten mitgekriegt, diese extrem wilden Spekulationen und Verschwörungstheorien, was da vielleicht alles passiert sein könnte und so. Kate wurde ja mehrere Monate nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen und Leute, die sich für Königshäuser interessieren, scheint es so ein Grund zu sein, dann einfach mal komplett durchzudrehen und wildeste Spekulationen in die Welt zu setzen. Von Kate ist tot bis sie hatte einen Brazilian Butt Lift, also eine Schönheits-OP, bis sie betrügt ihren Mann oder so. Also es war wirklich alles dabei. Und das Ganze befeuert wurde dann vor allem vor ein paar Wochen, als ein sehr offensichtlich gefotoshopptes Bild von ihr gepostet wurde mit ihren Kindern zusammen am Muttertag in England. Und das Bild wurde von mehreren Bildagenturen auch erst verbreitet, dann aber mit einer Kill-Notice zurückgezogen, weil sich die Bildagenturen eben verpflichtet haben, keine bearbeiteten Bilder zu verbreiten. Und deswegen wurde das dann wieder so in so einer sehr dramatischen Aktion wieder zurückgezogen. Und es klang natürlich irgendwie krass mit dieser Kill-Notice und so. Und das hat die Theorien dann halt nochmal befeuert. Kurz danach ist dann aber ein Video von ihr beim Einkaufen aufgetaucht. Und das halbe Internet hat sich eben gefragt, wo ist Kate jetzt?
Ja, und auch da war dann wieder die Frage, ist das echt? Ist das KI? Keine Ahnung.
Ja, die ganze Zeit.
Also wir hatten tatsächlich eigentlich auch letzte Woche vor, genau darüber zu sprechen. Also vor allem über die Frage, warum gehen bei den Royals eigentlich alle Medien so ab und welche Theorien kursieren vielleicht auch gerade. Aber kurz bevor diese Folge letzten Freitag online gehen sollte, kam dann eben die Nachricht rein, dass Kate Krebs hat. Und dann haben wir einfach ziemlich kurzfristig den kompletten Part über sie rausgeschnitten, weil es sich einfach super unpassend angefühlt hat in dem Moment. Nur in der Anmoderation war noch der Teaser zum Thema zu hören, weil wir den Part einfach nicht auf die Schnelle neu einsprechen konnten. Also das nur mal ganz kurz zur Transparenz. Und falls sich Leute gefragt haben, warum wir das anteasen, aber dann im Endeffekt gar nicht drüber gesprochen haben. Mit dieser Videobotschaft hat sie den Spekulationen auf jeden Fall jetzt erstmal ein Ende gesetzt. In den Kommentaren gibt es auch viel Solidarität mit Kate und ihrer Familie. Und diese Nachricht hat natürlich auch vielen Medien und Leuten auf Social Media den Spiegel vorgehalten, die sich an dieser Gerüchteküche beteiligt haben. Also manche haben sich so sehr geschämt, dass sie sich entschuldigt haben. Zum Beispiel JournalistInnen von britischen Zeitungen oder zum Beispiel auch die Schauspielerin Blake Lively, die einen Scherz über den Fotofail gemacht hatte.
Das war so mein Gedanke daran. Ich habe eh so das Gefühl, so in den letzten Wochen, also das ist ja eh, wenn man so einen Nachrichtenpodcast macht, dann ist ja eine der Hauptaufgaben für uns immer, dass wir auswählen, welche Themen behandeln wir hier und welche nicht, über welche reden wir tiefer, mit wem reden wir vielleicht über ein Thema, welche Expertin könnte sich für irgendwas einigen, über was reden wir dann? Letzte Woche wolltet ihr ja eben über diese Frage gar nicht reden, was ist da jetzt genau passiert und so, wo ist Kate, sondern eher so über die Mediensicht darauf und die Verantwortung von Medien, das, was ich auch einen fairen Take finde. Aber so insgesamt habe ich so das Gefühl gehabt, dass Medien in den letzten Wochen nochmal klar gelernt haben, dass man vielleicht nicht über jedes Stöckchen springt und über jedes Thema, was so auf der Straße liegt, sofort berichten sollte. Für mich ist so das andere Thema dabei, also dieses Kate-Ding, dass man natürlich darüber berichtet, dass die baldige Thronfolgerin verschwunden ist und so. Das kann man natürlich machen, aber ich finde, dann bis zu einem gewissen Grad sollte das halt auch nur gehen. Und auch TikToker und so haben meiner Meinung nach da eine Verantwortung. Und das andere Thema aus Deutschland ist, finde ich, dieser Anzeigenhauptmeister, über den ja auch, also irgendein 18-Jähriger, der offensichtlich ein etwas verrücktes Hobby hat. Aber ja, ich weiß nicht, also dass Spiegel TV da so ein Video gemacht hat, was wahnsinnig unreflektiert meiner Meinung nach ist, auch einfach seine Worte so ungeprüft und so wiedergegeben hat und so. Ich fand das alles komisch und wie viel dann sich darüber auch der Mund zerfusselt wurde, so bis der dann halt natürlich irgendwann verprügelt wurde. Und ich finde, ja, da, also so eine moralische Grenze sollte es, finde ich, in den Medien geben. Deswegen habe ich das so als Learning für mich oder für alle Medien irgendwie nochmal aus den letzten Wochen mitgenommen, dass man halt nicht über jeden Mist berichten sollte. Oder sich zumindest fragen sollte, wie man darüber berichtet.
Ich glaube, das ist, also unterschiedliche Medien machen das natürlich nochmal unterschiedlich stark. Jetzt auf der einen Seite irgendwie Spiegel TV beim Anzeigenhauptmeister oder dann eben halt so die britische The Sun in Großbritannien, die ja sowieso übelst krass immer ist. Also das ist ja teilweise schlimmer als die Bild, was die da machen.
Ja, ja, viel.
Ich weiß nicht, ich glaube, in diesem Großbritannien-Kontext ist es ja auch immer nochmal dieses, die sind halt einfach von Geburt an extrem reich und extrem privilegiert und deswegen haben Leute dann wahrscheinlich das Gefühl, sie hätten irgendwie einen Anspruch auf deren Schicksal und auf deren Verbleib irgendwie, um zu wissen, was so bei denen abgeht. Aber das hat natürlich alles seine Grenzen und gerade wenn es irgendwie um Gesundheit und Körper geht, also da habe ich wirklich auch absolut kein Verständnis, vor allem, weil ich mir auch die ganze Zeit gedacht habe, so, es ist doch auch naheliegend, dass vielleicht einfach irgendwas Schlimmeres ist.
Ja, und dass es ja auch um Gesundheit geht, sie war ja im Krankenhaus, also da war ja der Ursprung dieser ganzen Geschichte, deswegen, das hat mich auch ein bisschen gewundert. Und ich kann natürlich auch verstehen, also klar, es ist irgendwie spannend, wo ist sie jetzt und
es war ja
auch schon, genau, und es war ja auch wirklich schon irgendwie verrückt, was das britische Königshaus oder was da so veröffentlicht wurde, dieses eine Bild, was ja offensichtlich gefaked war und dann gab es aber ja noch andere Bilder, wo dann alle auf TikTok gefühlt nochmal rumspekuliert haben und irgendwelche Sachen übereinander gelegt haben, ob das vielleicht auch ein altes Bild eigentlich ist, was sie da als neues Bild verkauft haben, wo irgendein Schatten von ihr zu sehen ist oder sonst irgendwas und ich kann das schon verstehen und die Kommunikationsstrategie des britischen Königshauses war schon wild, würde ich mal sagen. Aber trotzdem, auch sie hat, wenn sie halt eine Krebsdiagnose hat, finde ich, ein bisschen Privatsphäre verdient. Und das also muss nicht direkt allen Menschen auf der Welt mitteilen, dass sie das hat.
Nächster Post auf unserer Liste ist grünes Licht für Cannabis und ich glaube immer noch, dass irgendein Scherzkeks in dieser Tagesschau-Redaktion sitzt. Also sehr grünes Licht. Der Bundesrat hat der Cannabis-Teillegalisierung letzten Freitag dann doch noch zugestimmt. Letzte Woche haben viele ja noch bezweifelt, dass es wirklich klappt, aber jetzt steht der Cannabis-Legalisierung ab dem 1. April wirklich nichts mehr im Wege. Es war aber ganz kurz nochmal spannend, weil die Union einfach nicht aufgegeben hat und ihre allerletzte Karte gespielt hat. Sie hat nämlich den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier dazu aufgerufen, das Gesetz nicht zu unterzeichnen. Bevor solche Gesetze in Kraft treten, muss der das nämlich eigentlich auch immer nochmal unterzeichnen und amtlich verkünden. Er ist aber gerade im Urlaub und wird von der SPD-Politikerin Manuela Schwesig vertreten. Und Schwesig ist zwar wohl auch nicht so begeistert von dem Gesetz, hat aber dann am Mittwoch doch noch unterschrieben. Und jetzt ist es also wirklich komplett durch und es kommt ab dem 1. April.
Ab Montag kann man dann legal kiffen. Damit ist das letzte Wochenende, das Osterwochenende ist das letzte Wochenende, wo man illegal ist, wenn man in Deutschland kifft, was ich auch irgendwie, es ist verrückt. Ich habe es jetzt am Ende tatsächlich gedacht, dass es nicht mehr kommen würde, ehrlich gesagt.
Ja, ich auch.
Und wir haben als nächsten Post nochmal ein kleines Aufregerthema, nämlich diese Diskussion um die Fußballtrikots. Der DFB hat ja einen Ausrüsterwechsel entschieden. Ab 2027 soll dann nicht mehr Adidas, sondern Nike die Nationalteams ausstatten. Nach 70 Jahren Zusammenarbeit mit Adidas ist das für viele Fans völlig unvorstellbar, dass jetzt auch noch ein Unternehmen, das nicht in Deutschland sitzt, diese Trikots anfertigen soll und das einfach, weil Nike ein besseres Angebot gemacht haben soll. Was man so hört, geht es da um 100 Millionen Euro Und Adidas hatte davor nur 50 Millionen gezahlt. Die hätten wahrscheinlich auch hochgegangen, so, aber halt verdoppeln ist natürlich schon eine krasse Hausnummer. Und ja, die Politik wirft dem DFB jetzt außerdem noch vor, nicht patriotisch genug zu sein, weil Adidas ja eben eine deutsche Firma ist. Da waren sich die PolitikerInnen von den Grünen, der SPD und der Union zur Abwechslung mal einig. Und ich finde es aber so weird. Also warum sollte das denn jetzt eine patriotische Entscheidung sein? Aber das ist soweit. Ich verstehe diese ganze Aufregung nicht, muss ich sagen.
Ja, ich auch nicht. Ich habe mich bei dem Thema auf jeden Fall geoutet, dass ich Nike falsch ausgesprochen habe, weil ich Nike und nicht Nike gesagt habe. Ich weiß jetzt, wie es richtig geht. Und in den Kommentaren unter dem Post war eigentlich so der Tenor eher, dass es halt auch einfach ein bisschen egal ist, ob Nike oder Adidas, weil die Arbeitsbedingungen für die NäherInnen in Asien eigentlich überall genauso schlecht sind. Und ich glaube, damit kann man es auch abschließen.
Ja.
Und auf Platz 5 ist ein Post darüber, dass das thailändische Parlament den Weg für die Ehe für alle freigemacht hat. Die Abgeordneten in Thailand haben mit einer großen Mehrheit dafür abgestimmt. Jetzt fehlt nur noch die Zustimmung vom Senat und vom König. Wenn es klappen würde, dann wäre Thailand damit das erste Land in Südostasien mit gleichen Rechten für alle EhepartnerInnen, egal welches Geschlecht und egal welche Sexualität.
Und dann haben wir auch noch mal kurz die Google-Suchanfragen gecheckt. Die älteren Hörer werden sich erinnern. Da wurde das Schlagwort Baltimore nämlich noch 100.000 Mal gesucht. In der US-Stadt Baltimore, im US-Bundesstaat Maryland, ist nämlich am Dienstag eine Brücke eingestürzt. Ein Containerschiff hatte einen Pfeiler gerammt und dann ist eben alles zusammengekracht. Die Francis Scott Key Brücke hatte 4 Autobahnspuren, also war eine richtig große Brücke, und 2,5 Kilometer lang. Auch wenn die Brücke kurzfristig gesperrt werden konnte, waren noch mehrere Fahrzeuge und Menschen darauf, die dann ins Wasser gestürzt sind. 2 Personen konnten gerettet werden, aber inzwischen gehen die Behörden davon aus, dass 6 weitere vermisste Personen tot sind. Die US-Küstenwache hat mitgeteilt, dass sie nicht weiter suchen werden, und US-Präsident Joe Biden hat angekündigt, dass die Regierung die Kosten für den Wiederaufbau der Brücke übernehmen wird. Durch den Einsturz ist jetzt der Hafen von Baltimore blockiert. Das ist aber eigentlich einer der größten Frachthäfen in den USA. Wirtschaftsexperten sagen deswegen, es könnte jetzt Probleme mit Lieferketten geben.
Und das war's mit den Tagesschau-Posts und den Google-Suchanfragen. Und wir machen mal weiter mit den anderen News. Die Bahnstreiks haben jetzt erstmal ein Ende. Die Deutsche Lokführergewerkschaft und die Deutsche Bahn haben sich diese Woche endlich geeinigt. Der Tarifstreit ging ja mehrere Monate lang und es gab gefühlt unendlich viele Bahnstreiks, auch wenn es eigentlich genau nur 6 waren. Aber es hat sich nach sehr viel mehr angefühlt. Und zuletzt sogar ohne große Vorankündigung. Größter Streitpunkt war bis zuletzt die Arbeitszeit. Also GDL-Chef Klaus Wieselski hat eine 35-Stunden-Woche für MitarbeiterInnen im Schichtdienst gefordert und jetzt auch bekommen.
Genau, wir gucken uns mal an, was er genau bekommen hat. Man soll das immer personalisieren, habe ich mal gehört. Nein, natürlich, was die Einigung da eben ist und was die ArbeitnehmerInnen jetzt bekommen. Und zwar erstens gibt es eine Inflationsausgleichsprämie von knapp 3.000 Euro. Zweitens wird der Lohn um 420 Euro pro Monat erhöht. 420 also.
Habe ich auch gedacht.
Das passt auch zu anderen Meldungen aus dieser Woche. Der wichtigste Punkt ist aber die schrittweise Absenkung von der wöchentlichen Arbeitszeit von 38 auf eben 35 Stunden bei vollem Lohnausgleich. Das soll bis 2029 passieren. Und das Ganze ist mit einem sogenannten Optionsmodell verbunden. Wer will, darf nämlich trotzdem mehr arbeiten. Bis zu 40 Stunden die Woche sollen möglich sein. Und dann bekommt man eben wesentlich mehr Geld. Das war vermutlich auch der Knackpunkt, warum die GDL letztlich zugestimmt hat. Und das Wichtigste für alle BahnfahrerInnen ist, der neue Tarifvertrag läuft jetzt 26 Monate. Bis dahin sind keine Arbeitskämpfe erlaubt. Das heißt, es kann dann theoretisch der nächste Bahnstreik erst wieder Ende Februar 2026 stattfinden.
Mit dieser Einigung gab es ja jetzt dann letztendlich auch einfach die Anerkennung für ein Problem, das wahrscheinlich noch auf viele andere Branchen zutrifft. Also gerade der Lokführerberuf ist einfach sehr schwierig mit dem Privatleben und auch mit Familie zu vereinen und war deshalb einfach nicht mehr so attraktiv. Und die Bahn hat lange mit dem Argument Fachkräftemangel dagegen gehalten, weil es ja ohnehin schon zu wenig Leute gibt, könnte man jetzt deren Arbeitszeit nicht auch noch reduzieren. Aber man kann das Argument natürlich auch umdrehen und es andersrum sehen, weil so wird der Beruf vielleicht wieder attraktiver und zieht wieder mehr Leute an. Und es gibt ja auch keinen Zwang. Also entweder nur noch 35 Stunden arbeiten oder dann eben mehr Geld verdienen.
So im Nachhinein betrachtet, ist es ja eine wirklich starke Verhandlungsleistung von der GDL, dass sie das dann wirklich durchgebracht hat. Und ich finde, man darf das nicht unterschätzen, was für ein krasses Signal das ist, dass es da eben nicht nur um ein bisschen Geld nach oben ging, sondern dass da wirklich die Arbeitszeit reduziert wurde und dass das geklappt hat, beim ersten Versuch letztlich in so einer Tarifverhandlung, die natürlich jetzt sehr lange gedauert hat und auch sehr schmerzhaft vielleicht war für einige, die Bahn gefahren sind. Aber ich glaube, sowas ist dann ja auch für andere Gewerkschaften ein Referenzrahmen und zu sehen, dass es eben möglich ist, in einer Zeit wie heute, wo eben Arbeitskräfte wahnsinnig begehrt sind und man wirklich dafür kämpfen muss, dass Leute im eigenen Unternehmen arbeiten und wo eben auch dieses Thema Vier-Tage-Woche und so weiter ja immer sehr präsent ist, dass es da offensichtlich möglich ist, eben ja, die Arbeitnehmerrechte so stark zu stärken, wie das jetzt eben gelungen ist, dass ich kann mir vorstellen, dass da ganz viele andere Branchen früher oder später auch von profitieren könnten. Und dieses Signal sollte man nicht unterschätzen, glaube ich.
Ja, dieses Jahr stehen ja auch noch mehrere Verhandlungen an. Also unter anderem in der Gastronomie und auch in der Chemie wird auch über die Tarife verhandelt dieses Jahr. Und ich bin auch gespannt, ob das da vielleicht dann auch schon eine Rolle spielen wird oder nicht. Es ist natürlich auch immer so ein bisschen branchenabhängig. Ich glaube, es wird ja ganz viel auch immer damit argumentiert, dass die Produktivität gleich bleiben soll. Und das ist natürlich in einigen Branchen mehr möglich als in anderen. Also gerade so bei Schreibtischjobs ist es was anderes, als wenn man jetzt wirklich was produziert. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das irgendwann einfach nicht mehr das schlagende Argument ist, weil es eben so krassen Fachkräftemangel gibt, dass Attraktivität am Ende vielleicht dann wichtiger ist als die gleichbleibende Produktivität.
Voll. Und die Bahn kann sich ja trotzdem weiterhin bemühen, dass die Leute Vollzeit arbeiten. Sie muss dann halt noch mehr bezahlen. So, das ist dann halt wiederum eine andere Art von Verhandlung, nämlich eine persönliche des einzelnen Arbeitnehmers.
Ja, ich habe das Gefühl, dieses Thema Vier-Tage-Woche, das wird immer so der Gen Z so zugeschrieben und die sind alle so faul und wollen alle irgendwie eine bessere Work-Life-Balance. Aber das ist ein Gespräch, was ich auch schon relativ oft geführt habe. Ich finde auch einfach, die Umstände haben sich verändert und es ist egal, wie alt man ist. Ich glaube, so eine 5-Tage-40-Stunden-Woche kommt ja vielleicht auch aus einer Zeit, wo es relativ normal war, dass eine Person zu Hause geblieben ist und die andere arbeiten gegangen ist. Und dann haben sich Aufgaben natürlich ganz anders verteilt, als wenn zwei Personen oder auch alleinstehende Personen eben eine 5-Tage-Woche haben und dann einfach keine Zeit für irgendwas haben. Und so Haushalt, Sport, keine Ahnung, Dinge sind, die da einfach nicht mehr so gut reinpassen, weil man es sich eben nicht aufteilen kann. Und das, finde ich, ist keine Gen-Z-Frage, sondern es ist eine generelle Gesellschaftsfrage.
Ja, und die Produktivität ist ja einfach auch deutlich gestiegen durch Automatisierung und sonst irgendwas, was aber ja auch bedeutet, dass man halt das, was Leute früher mit Briefe schreiben und sonst was halt in einem Tag geschafft haben, das schafft man heute wahrscheinlich in 10 Minuten oder so. Also keine Ahnung, das ist jetzt ein intuitiver Gedanke. Vielleicht, vielleicht dauert es auch 1 Stunde oder 2, nagelt mich nicht darauf fest. Aber das stresst ja dann auch nochmal anders und scheint ja auf die Psyche irgendwie zu schlagen, wenn man sich mal alle Studien anguckt, wie viele Leute eben psychische Erkrankungen vielleicht mittlerweile haben und wie wenig Therapieplätze es gibt und so weiter. Deswegen haben sich die Gegebenheiten einfach in den letzten Jahrzehnten verändert und da muss dann vielleicht nochmal drauf reagiert werden. In Russland gab es letzten Freitag ein Attentat. Wir schauen uns mal an, was da genau passiert ist und was das eigentlich alles bedeutet. Und zwar sind bewaffnete Männer in eine Konzerthalle in der Nähe von Moskau eingedrungen und haben um sich in die Menge geschossen. In der Halle sollte eigentlich kurz danach ein Konzert starten. Der Saal war also voller Menschen. Es gab dann eine Explosion, Feuer ist ausgebrochen. Laut den russischen Behörden gibt es über 130 Tote. Viele weitere Menschen sind im kritischen Zustand im Krankenhaus. Außerdem gibt es viele Verletzte. Kurz nach dem Anschlag hat sich die Terrormiliz IS, also der sogenannte Islamische Staat, zu dem Attentat bekannt. Und jetzt wird es ein bisschen tricky. Es gibt nämlich nicht den einen IS, sondern auch der IS hat verschiedene Unterabteilungen. Und für den Anschlag übernimmt jetzt ein IS-Ableger aus Afghanistan die Verantwortung. Der heißt Islamischer Staat Provinz Khorasan, kurz ISPK.
Ja, Russland hat dann direkt versucht, den Anschlag der Ukraine zuzuschieben, aber eigentlich ohne Beweise dafür zu haben. Später ist Putin dann nochmal davon abgerückt und geht jetzt auch davon aus, dass es radikale Islamisten waren, die aber eventuell was mit der Ukraine zu tun haben könnten. Insgesamt wurden nach dem Anschlag am Freitag 11 Verdächtige festgenommen. 4 wurden schon dem Haftrichter vorgeführt und 2 von ihnen sollen schon gestanden haben. Bei dieser Vorführung sind auf jeden Fall ihre krassen Verletzungen aufgefallen. Also die hatten geschwollene Gesichter, Platzwunden und blaue Flecken und einer kam auch im Rollstuhl und soll zeitweise sogar das Bewusstsein verloren haben. Viele BeobachterInnen sehen das als Zeichen, dass die wahrscheinlich gefoltert wurden. Viel mehr ist über die mutmaßlichen Täter aber nicht bekannt, außer dass mehrere aus Tadschikistan stammen sollen. Das ist eine ehemalige sowjetische Republik und Tadschikistan bestreitet es aber soweit.
Ja, soweit zum Anschlag an sich. Ich finde es im ersten Moment ehrlich gesagt schwer mich in dieser ganzen Situation überhaupt zu orientieren. Weil klar, also das Einfache ist, dass es für die Menschen in Russland, die einfach zu einem Konzert gehen wollten, natürlich maximal brutal ist und solcher Terror durch nichts zu rechtfertigen ist. Aber der IS und Russland, das sind ja beides eigentlich Akteure, die wir sonst eher als, ganz vereinfacht gesagt, die Angreifer kennen, so die den westlichen liberalen Lebensstil ablehnen. Warum kämpfen die jetzt plötzlich gegeneinander? Und ja, das wollen wir beantworten. Dafür sprechen wir mit Kriegsreporter Konstantin Flemig. Ihr kennt ihn vielleicht aus unserem Format Crisis. Er hat ein eigenes Video auf seinem Privatkanal dazu gemacht und kann uns da vielleicht ein bisschen helfen, uns zu orientieren. Hi Konstantin.
Hallo, grüße euch.
Dann lass mal mit der offensichtlichsten Frage anfangen. Warum hat denn dieser IS-Ableger Russland überhaupt angegriffen?
Also Russland und der sogenannte Islamische Staat, die stehen seit mehreren Jahren wirklich im direkten Konflikt miteinander. Russland ist der wichtigste Partner von verschiedenen Ländern und verschiedenen Akteuren im Nahen Osten. Zum Beispiel vom Iran. Der Iran ist die Schutzmacht der Schiiten. Es ist der größte und mächtigste schiitisch regierte Staat der Welt. Russland ist verbündet mit dem syrischen Regime, also dem Regime von Bashar al-Assad. Das sind zwar Alawiten hauptsächlich, aber vereinfacht gesagt gehören sie zum schiitischen Lager. Und Russland hat auch gute Kontakte zur Hisbollah, also der schiitischen Miliz, die sehr einflussreich im Libanon ist. Und alle diese drei Akteure, Iran, das Assad-Regime und die Hisbollah, sind erklärte Feinde des Islamischen Staates, sogar Todfeinde. Der Islamische Staat hat in Syrien und im Irak gegen verschiedene Gruppen gekämpft und die Hisbollah und die Iraner und auch die Truppen von Bashar al-Assad gehörten zu denen, die eben die stärksten Feinde von ISIS waren. Und gleichzeitig waren sie eben alle Verbündete von Russland. Und Russland selbst hat dann auch mitgemacht beim Syrienkrieg. 2015 hat Russland direkt erklärt, dass sie jetzt auch gegen den IS kämpfen wollen. In der Realität waren es zuerst eher die anderen Rebellengruppen, aber als die dann fast eigentlich keine Macht mehr hatten, kam es eben dann auch zu direkten Gefechten zwischen russischen Söldnergruppen und der russischen Luftwaffe besonders und eben dem IS. Und deswegen ist es auch nichts Neues, dass Russland Opfer von Anschlägen geworden ist durch den sogenannten Islamischen Staat. Das ging schon kurz nach der Erklärung los, dass Russland jetzt auch in Syrien eingreifen wird. 2015 haben IS-Terroristen einen Bombenanschlag auf eine russische Passagiermaschine durchgeführt und dabei starben auch mehr als 200 Menschen. Auch in den letzten Jahren gab es immer wieder kleinere Angriffe innerhalb von Russland. Und jetzt ist eben diese Situation, dass Russland militärisch stark abgelenkt ist durch den Angriffskrieg in der Ukraine. Und wahrscheinlich war das jetzt eben die Gelegenheit für den sogenannten Islamischen Staat für so einen großen Anschlag.
Weiß man denn noch mehr über diesen jetzt speziellen Ableger, diese ISPK?
Über die weiß man gar nicht so wenig. Die waren jetzt in den letzten Jahren nicht so im Zentrum der westlichen Aufmerksamkeit, aber es gibt durchaus viele Informationen, die man über sie hat. Also zuerst mal muss man vielleicht erklären, was der Name bedeutet. Also diese Khorasan-Gruppe, die Khorasan-Provinz, das ist ein historischer Begriff, der praktisch Teile von Zentralasien, Afghanistan und Iran zusammenfasst. Und aus dieser Region kamen auch viele Islamisten, viele Dschihadisten, Kämpfer, die sich dem IS angeschlossen haben, als der gerade in Syrien groß wurde. Und diese Dschihadisten reisten dann wieder zurück in ihre Heimat, so in Afghanistan und die Länder drumherum, und hatten da den Auftrag, sie gründen jetzt einen Ableger vom Islamischen Staat. Und da haben sich dann kleinere Gruppen auch angeschlossen. Und so wuchs dann eben diese ISIS-Khorasan-Gruppe. Man muss sich den Islamischen Staat wie so ein Franchise-Geber vorstellen. In der Eigenwahrnehmung ist der IS eben so das große Ganze, das kontinentumfassende und umspannende Kalifat. Und weil dieses Herrschaftsgebiet, das der Islamische Staat irgendwann mal haben möchte, so groß ist, gibt es mehrere kleinere Provinzen. Und hier kommen dann eben diese örtlichen Gruppierungen ins Spiel. Das ist oft so gewesen, dass örtliche Terrorgruppen, die es schon gab, sich dann eben dieser Franchise ISIS oder IS angeschlossen haben. Oder es kam zu Abspaltungen von bereits bestehenden Gruppen. Auf jeden Fall kam es dazu, dass sich halt eben Dschihadisten, die schon vor Ort waren sehr oft, zum IS bekannt haben, dem IS die Treue geschworen haben und daraufhin dann mehr oder weniger diese Franchise-Rechte bekommen haben, wenn man es so ausdrücken möchte. Sie haben seitdem sich selbst als Mitglied dieser großen IS-Familie gesehen, haben die Flagge benutzt und profitierten eben auch von diesem Propagandaerfolg und diesem Ruf, den der IS schon weltweit hat. Diese Khorasan-Gruppe, die hat erst zusammen mit den Taliban gearbeitet, um eben gegen die westlichen Soldaten im Land zu kämpfen. Als das dann aber erfolgreich war, kam es eben zu Streitigkeiten zwischen dieser ISIS-Gruppe und den Taliban. Und so kam es eben dazu, dass jetzt diese ISIS-Khorasan-Gruppe und die Taliban verfeindet sind. Und als ich 2022 selbst in Afghanistan war, da war die größte Gefahr, die für uns ausging, eben nicht die Taliban. Das waren ja jetzt die offizielle Regierung mehr oder weniger. Die haben uns ins Land gelassen. Die größte Gefahr für uns ging von ISIS, von der Khorasan-Gruppe von ISIS aus.
Ganz kleine Zwischenfrage vielleicht. Warum sagst du ISIS und nicht IS?
Ich habe mir so ein bisschen angewöhnt, ISIS zu sagen, weil ISIS der international geläufigste Name dafür ist. Es ist immer so ein bisschen schwierig. Also auch mit dieser Gruppe, wir kommen hier wirklich in diesen Buchstabensalat rein. Es gibt, ich fasse es kurz zusammen, IS steht für Islamischen Staat. Die Gruppe hat sich früher ISIS genannt. Das ist so die Zusammenfassung von Islamischer Staat im Irak und Al-Sham. Al-Sham ist der Begriff, der alte für Großsyrien. Deswegen wird das im Deutschen auch manchmal mit ISIL übersetzt, mit L hinten. Das steht dann für Islamischer Staat im Irak und an der Levante. Und wenn man jetzt noch dieses K hinten dran hängt, dann hat man noch mehr Varianten. Denn es gibt auch noch die Variante mit einem P hinten dran. Das steht dann für Islamischer Staat, Khorasan, Provinz oder nur Khorasan. Also ich habe, ich glaube, etwa schon ein Dutzend verschiedene Schreibweisen gesehen. Eigentlich spreche ich gerne vom sogenannten Islamischen Staat oder sogenannten IS, aber manchmal kommt einfach wieder durch, dass ich ISIS sage oder ISIS, weil es einfach so eine Gewohnheit ist.
Okay, aber interessant. Der IS hat ja in Europa auch schon Anschläge verübt. Jetzt werden wahrscheinlich viele erstmal hellhörig, wenn da jetzt plötzlich wieder Terroranschläge verübt werden im Ausland. Ist jetzt Russland gewesen. Ist es denn anzunehmen, dass das jetzt vielleicht auch wieder für Europa eine höhere Terrorgefahr wird?
Das kann natürlich sein. Ob das jetzt mit der geopolitischen Lage zu tun hat, glaube ich weniger. Aber es ist natürlich so, dass jetzt halt einfach große Veranstaltungen und dadurch halt eben Gelegenheiten für öffentlichkeitswirksame Anschläge kommen. Sei es jetzt die Fußball-EM in Deutschland oder die Olympischen Spiele in Frankreich. Da ist natürlich grundsätzlich eine erhöhte Terrorgefahr. Ob das jetzt irgendwie in Zusammenhang mit dem Anschlag jetzt in Moskau steht, das wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, die Anspannung bei den Sicherheitsbehörden ist grundsätzlich hoch für solchen Großveranstaltungen. Aber ich glaube nicht, dass sich da sehr viel geändert hat, eben durch diesen Anschlag in Moskau.
Kleiner Hinweis, in der nächsten Frage wird es ziemlich explizit und es geht um Schilderungen von Gewalt. Wenn ihr euch das nicht anhören möchtet, dann könnt ihr einfach ein paar Minuten vorspulen. Wir schreiben euch die genauen Timecodes dann einfach nochmal in die Shownotes.
Und was heißt das alles für Russland jetzt? Weil es war ja, glaube ich, immer so das Bild, was man hier hatte, dass Putin da irgendwie so gut regieren konnte, weil er für Sicherheit zum Beispiel gesorgt hat in seinem Land. Und ist das jetzt nicht auch ein Zeichen, dass diese Sicherheit nicht mehr gegeben ist? Also was macht Putin jetzt aus der ganzen Nummer?
Ja, das ist jetzt eine ganz große Herausforderung für Wladimir Putin natürlich. Es ist ein bisschen ironisch, weil Wladimir Putin hat so zu Beginn seiner Regierungszeit vor mehr als 20 Jahren, hat er so sein Image als starker Mann auch dadurch gefestigt, dass er eben einen sehr brutalen Krieg in Tschetschenien geführt hat, wo eine große muslimische Population eben lebt in Russland. Mhm. Und auch das hat dazu geführt, dass es in den folgenden Jahren immer wieder islamistisch motivierte Anschläge in Russland gab mit Hunderten Toten. Und ich meine jetzt wirklich hunderte Tote. Und dass jetzt sowas wieder vorkommt während dieses Krieges, dieses Angriffskrieges in der Ukraine, das ist natürlich erstmal ein Imageproblem für Wladimir Putin. Was er jetzt machen wird, um darauf zu reagieren, ist eine gute Frage. Ich glaube, es wird nicht so viel passieren. Er muss natürlich etwas tun, um weiterhin als starker Mann wahrgenommen zu werden. Und wir haben ja schon gesehen, was es zum einen bedeutet. Die Verdächtigen, die festgenommen wurden, die wurden sehr wahrscheinlich gefoltert. Also die Bilder deuten sowas von darauf hin, die Gesichter verquollen, zusammengeschlagen. Ihr habt es ja schon gesagt. Es zirkulieren aber auch noch sehr viel schlimmere Bilder, dass zum Beispiel Elektroschocks an die Genitalien dieser Männer verabreicht wurde. Einem der Verdächtigen wurde wohl ein Ohr abgeschnitten und ihm in den Mund gesteckt. Und das Ganze wurde mit einer Kamera gefilmt und diese Bilder zirkulieren jetzt im Netz. Und das ist natürlich kein Zufall, dass diese Bilder jetzt auch öffentlich sind, weil sie zeigen natürlich, Russland ist jetzt im Rachemodus, es wird die Täter bestrafen. Und zum anderen zeigt es eben auch, dass Russland gar nicht mehr so tut, als sei es irgendwie eine Demokratie. Denn wenn man Verdächtigen Körperteile abschneidet und sie in den Mund steckt und das fotografiert, dann ist man eindeutig in einer Folterdiktatur. Es ist auch sehr gut möglich, das könnte ich mir gut vorstellen, dass es noch Militärschläge geben wird, um eben zu zeigen, wir reagieren darauf, wir bestrafen die Täter. Ob das jetzt im Kaukasus stattfindet oder in Zentralasien oder in Syrien, das ist eine gute Frage, das wird sich wahrscheinlich zeigen. Aber ich sag's mal so pragmatisch, es ist nicht so, als ob die russische Armee gerade nichts anderes zu tun hätte. Wir haben jetzt Schätzungen in den letzten Wochen von westlichen Geheimdiensten, dass die russische Armee mehr als 350.000 Soldaten in der Ukraine verloren hat, entweder tot oder verwundet. Da ist es jetzt nicht so, als ob sich Russland irgendwie einen wirklich großen Krieg, zum Beispiel in Zentralasien, in Afghanistan, im Nahen Osten oder auch in Tschetschenien leisten könnte. Deswegen denke ich, Russland wird irgendwie reagieren, aber ich glaube nicht, dass es irgendetwas Großes sein wird, weil dafür reichen die Kräfte einfach nicht.
Konstantin Flemich, vielen Dank. Dein Video verlinken wir natürlich bei uns in den Shownotes.
Danke dir.
Vielen Dank.
Und es gibt gleich zwei UN-related Nachrichten zum Krieg zwischen Israel und der Hamas. Zum ersten Mal seit dem 7. Oktober haben die Vereinten Nationen Israel zur sofortigen Waffenruhe im Gazastreifen aufgefordert. Gleichzeitig haben sie auch von der Hamas gefordert, dass sie alle Geiseln freilassen sollen. Das ist das erste Mal, dass so eine Resolution durchkommt. Und es war nur möglich, weil die USA sich zum ersten Mal bei der Stimmabgabe enthalten haben, anstatt dagegen zu stimmen. Eigentlich sind die USA ja der größte Verbündete von Israel, aber in den letzten Wochen wird die Kritik an der Kriegsführung in Gaza auch aus den USA immer größer.
An den Kriegszielen der israelischen Regierung hat es bisher nichts geändert. Die will nach wie vor die Hamas zerstören und ist empört über diese UN-Resolution. Premierminister Benjamin Netanyahu hat von einem klaren Abschied von der Position Washingtons gesprochen und eine Reise in die USA abgesagt. Auch die Hamas will von ihren Forderungen nicht abkommen. Also Israel soll sich sofort und komplett aus dem Gazastreifen zurückziehen und palästinensische Gefangene freilassen. Es gilt aber immer wieder, UN-Resolutionen haben keine konkreten Konsequenzen, wenn man sich nicht an sie hält. Also es gibt ja niemanden, der das dann sanktionieren kann oder so. Aber wir finden es trotzdem wichtig, darüber zu reden, weil das schon ein krasses Zeichen ist, wenn jetzt sogar die USA sich enthalten haben, damit diese Resolution durchkommt. Da kann man schon sagen, dass eben der Druck von außen immer größer wird, weil die USA gelten eigentlich als der treueste Verbündete von Israel. Deutschland ist auch immer sehr treuer Verbündeter, aber die USA einfach noch mal stärker. Und letzte Woche hatte sich auch schon Olaf Scholz in Israel für eine Waffenruhe ausgesprochen. Das war eben auch ein neuer Tonfall aus Deutschland.
Und dann gab es diese Woche noch neue Vorwürfe. Und zwar die UN-Sonderberichterstatterin Francesca Albanese sieht Hinweise darauf, dass Israel in Gaza Völkermord begeht. Also man muss einmal dazu sagen, Albanese ist eine unabhängige Expertin, die zwar vom UN-Menschenrechtsrat ernannt wurde, aber sie spricht nicht im Namen der UN. In ihrem Bericht steht, dass Israel gegen 3 von 5 Punkten verstoßen würde, die von der UN als Völkermord definiert werden und warnt vor allem vor einer ethnischen Säuberung. Also sie schreibt zum Beispiel über Netanyahu, das ist jetzt ein Zitat, die überwältigende Art und das Ausmaß des israelischen Angriffs auf Gaza und die zerstörerischen Lebensbedingungen, die er verursacht hat, offenbaren eine Absicht, die Palästinenser als Gruppe physisch zu vernichten. Aber auch diese Vorwürfe weist Netanyahu ziemlich scharf zurück. Der hat sich sehr geärgert über diesen Vorwurf und hat auch nochmal betont, dass der Krieg sich gegen die Hamas und nicht gegen die palästinensischen ZivilistInnen richten würde.
Ja, dass die palästinensischen ZivilistInnen trotzdem auch sehr stark unter diesem Krieg leiden, müssen wir, glaube ich, nicht nochmal extra betonen. Julian Assange wird erstmal nicht an die USA ausgeliefert, beziehungsweise genauer gesagt, seine Berufung dagegen wurde noch nicht komplett abgelehnt. Das hat der Londoner High Court am Dienstag entschieden. In den USA würden ihm bis zu 175 Jahre Haft drohen, unter anderem wegen Spionage und Verrat.
Einmal ganz kurz zusammengefasst, worum es da nochmal ging. Und ich muss sagen, es ist wirklich auch echt kompliziert in der Recherche gewesen. Ich habe das Gefühl, so langsam werde ich zur Juraprofessorin, weil wir so oft über Gerichtsurteile sprechen. Und da gibt es ja dann auch nochmal unterschiedliche Systeme, zum Beispiel in den USA und in Deutschland und ganz viele Begriffe, die man nicht falsch benutzen darf. Ich versuche es trotzdem kurz einfach
allein diese
zu machen.
175 Jahre Haft, ich finde es in den USA immer so verrückt, dass da alles so aufsummiert wird einfach. Ja. Das ist ja in Deutschland nicht so.
Ja, das stimmt. Und ganz viel anderes auch noch. Aber ja, ich versuch's einmal kurz. Ja. Julian Assange ist eigentlich Australier und er ist der Gründer von der Enthüllungsplattform WikiLeaks, an die man sich vielleicht aus den Nachrichten noch erinnert. Und vor 15 Jahren war es dann so, da wurden auf WikiLeaks Dokumente veröffentlicht, die unter anderem Kriegsverbrechen vom US-Militär im Irak-Konflikt belegen sollen. Es geht bei der ganzen Geschichte im Prinzip eigentlich darum, was Journalismus eigentlich darf. Die USA finden nämlich, dass dieser Leak Verrat war. Sie werfen ihm und der Whistleblowerin Chelsea Manning vor, dass sie das geheime Material gestohlen und damit das Leben von US-Informanten in Gefahr gebracht hätten. In seinem Fall geht es also darum, dass er die Informationen nicht nur als Journalist veröffentlicht, sondern auch illegal beschafft haben soll. Assange selbst sagt dagegen, das sei ein Angriff auf seine journalistische Tätigkeit und er werde politisch verfolgt und auch seine UnterstützerInnen sehen ihn einfach als einen Journalisten, der mutmaßliche Kriegsverbrechen aufgedeckt hat. Und die warnen davor, dass so ein Urteil in den USA auch wirklich krasse Folgen vielleicht für den Investigativjournalismus oder auch den Journalismus allgemein auf der ganzen Welt haben könnte. Weil eigentlich ist die Idee davon ja schon, Skandale zum Beispiel in der Politik und in der Wirtschaft aufzudecken. Aber das könnte dann eventuell ReporterInnen auf der ganzen Welt abschrecken. Und obwohl er für diesen ganzen Leak ja noch gar nicht verurteilt wurde, weil er noch nicht in den USA war, sitzt Assange trotzdem seit fast 5 Jahren in einem Hochsicherheitsgefängnis in London. Und das wiederum ist nochmal eine andere ziemlich komplizierte Geschichte, die wir hier jetzt nicht komplett nacherzählen können. Aber gegen ihn gab es ja auch noch einen Haftbefehl aus Schweden. 2 Frauen haben ihm da sexuelle Belästigung und Nötigung vorgeworfen. Und zu dem Zeitpunkt war er in Großbritannien und wurde da festgenommen. Schweden hat den Haftbefehl zwar inzwischen fallen gelassen, aber er sitzt immer noch in Großbritannien in Haft, weil er vorher gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen hat. So.
Hui, kompliziert. Jetzt wurde auf jeden Fall vom Londoner High Court über seine Auslieferung an die USA verhandelt. Assange hatte einen Antrag auf Berufung dagegen gestellt und dieser Antrag wurde zum Teil abgelehnt. Es gibt aber auch Punkte darin, die immer noch offen sind. Und solange diese Punkte nicht geklärt sind, darf er erstmal nicht abgeschoben werden oder ausgeliefert werden, wie es ja heißt, weil es sein könnte, dass sein Antrag eben doch noch durchkommt. Die offenen Punkte sollen in einer Anhörung am 20. Mai geklärt werden. Es wird dann darum gehen, ob die US-Regierung zum Beispiel garantieren kann, dass die Todesstrafe nicht verhängt wird. Und ja, deswegen wird es jetzt erstmal zumindest als Teilerfolg für Assange gewertet.
Ja, es ist auf jeden Fall, glaube ich, einfach deshalb spannend, weil da ja so viele journalistische Fragen auch nochmal so neu verhandelt werden und auch die Bewertung von Assange, glaube ich, einfach schwierig ist. Es gibt da nicht irgendwie so ein gutes, so das sind die Bösen und das sind die Guten, weil ja zum Beispiel halt auch diese Vergewaltigungsvorwürfe gegen ihn irgendwie immer noch im Raum stehen und auch einfach dieser Prozess so unglaublich kompliziert ist und da einfach noch andere Dinge ans Licht gekommen sind, wo man eben auch nicht genau weiß, so war das jetzt cool, dass er das gemacht hat oder nicht, weil wie gesagt, im Journalismus gibt es einen Unterschied zwischen Veröffentlichung und Beschaffung von geheimen Informationen.
Trotzdem bin ich so sehr auf der Seite der Pressefreiheit und fände das ein so schreckliches Signal, wenn er da so verurteilt wird in den USA. Aber das werden wir alles sehen, was so passieren wird.
Wir haben es ja vorhin schon besprochen, also jetzt nach monatelangen Spekulationen über Prinzessin Kate hat sie letzte Woche ihre Krebserkrankung öffentlich gemacht und die Nachricht hat super viele schockiert, auch weil sie erst 42 Jahre alt ist und ich finde sowas auch immer natürlich besonders traurig, aber auch auf einer persönlichen Ebene einfach gruselig, weil ich auch in letzter Zeit immer öfter mal Schlagzeilen gelesen habe, dass Studien eventuell darauf hinweisen könnten, dass jüngere Menschen häufiger an Krebs erkranken als früher noch. Und ich bin auch ein bisschen hypochondrisch veranlagt, deswegen hat es wahrscheinlich besonders viel mit mir gemacht. Wir fragen jetzt mal bei Dr. Volker Arndt vom Deutschen Krebsforschungszentrum nach, was man gerade eigentlich so über die Studienlage weiß und was es vielleicht auch so für neue Erkenntnisse zur Heilung gibt. Hallo.
Hallo. Ja, die Studie, die uns letztes Jahr viel Ärger gemacht hat oder die auch viele Schlagzeilen gemacht hat, die hat das weltweite Aufkommen von Krebs über 30 Jahre untersucht und hat dann die Schlagzeile hervorgebracht, dass die globale Zahl, also die Fallzahl auf globaler Ebene, auf weltweiter Ebene zwischen 1990 und 2019 sei um, ich glaube gerade mal nach, 79% angestiegen. Das ist also schon erschreckend viel in 30 Jahren, fast eine Verdoppelung der Fallzahlen. Dann haben sie auch noch gesagt, dass die Anzahl der Todesfälle, der Sterbefälle auch noch um fast 30% angestiegen ist. Jetzt ist aber so, die gucken nur auf die Fallzahlen und vergessen komplett, dass die Weltbevölkerung, vor allen Dingen in Asien, entsprechend angestiegen ist.
Also das heißt, dass es zwar wirklich mehr Krebsfälle bei jungen Leuten gibt, aber nur, weil es einfach viel mehr junge Leute gibt.
Ja, ja, so einfach. Ganz besonders ärgere ich mich über die Gutachter, die Reviewer, die diesen Artikel eigentlich vor Publikation anschauen sollten, dass die dann nicht gesagt haben, hier geht er über euren, hier lehnt euch ein bisschen arg weit heraus aus dem Fenster. Das kann aber damit zusammenhängen, weil es ja aus den USA schon andere Studien gab und die haben speziell für Darmkrebs gezeigt, dass hier wohl bei den Jüngeren tatsächlich das Risiko, wir sprechen das dann vom Risiko, wenn wir das nicht nur die Fallzahlen anschauen, sondern eben das auf die Bevölkerungsgröße anschauen, sondern auch das individuelle Risiko, das scheint tatsächlich für die Jüngeren in den letzten 30 Jahren angestiegen zu sein beim Darmkrebs. Da kamen die ersten Studien aus den USA und da wird dann vermutet, ob es dann einerseits auch wieder sozusagen die klassischen Verdächtigen sind, weniger körperliche Aktivität, weniger Sport, mehr Fleisch, mehr Fett und so weiter, Übergewicht. Das passt auch ein bisschen zum Klischeebild, was man von den USA hat. Wir haben es bei uns in Deutschland angeschaut, sehen es auf breiter Ebene noch nicht. Kollegin aus München, Stefanie Klug und ihre Mitarbeiterin hat es mal noch feiner aufgedröselt. Die haben tatsächlich dann gesehen, dass bei den unter 30-Jährigen ein Anstieg auch in Deutschland zu sehen ist, um etwa 4% pro Jahr. Bei den 30- bis 39-Jährigen waren es noch 2% pro Jahr. Da ist jetzt noch nicht ganz klar, ist es wirklich auch eine Zunahme wegen einem erhöhten Erkrankungsrisiko oder schaut man jetzt einfach intensiver? Darmkrebs ist ein Tumor, der sehr langsam wächst, der kann 10 Jahre dauern. Das heißt, wenn ich Glück habe, erwische ich den sehr früh, bevor er klinisch Probleme macht und Symptome macht und dann entdeckt wird. Dass man also durch diese verbesserte Diagnostik, durch eine erhöhte Inanspruchnahme, durch eine Nachfrage vielleicht auch einfach jetzt Fälle früher entdeckt. Aber hier ist es wirklich eine Kombination, wahrscheinlich am wahrscheinlichsten aus beidem, dass man also tatsächlich durch ungesunderen Lebensstil, Couch-Potatoes, da ein höheres Risiko hat, auch den Darmkrebs zu bekommen, plus gepaart eben vielleicht auch, man schaut strenger oder häufiger nach.
Ich weiß nicht, ob man das so pauschal beantworten kann, aber du hast ja jetzt auch gerade immer wieder gesagt, es gibt bestimmte Sachen wie zum Beispiel weniger Sport oder Ernährung oder sowas, die schon Faktoren sein können. Ich frage mich jetzt so ein bisschen, also gibt es Sachen, die vor allem junge Leute in ihrem Leben tun, die potenziell irgendwie so ein Problem werden könnten oder die einfach vor allem in unserem Lifestyle und in unserem Leben irgendwie verankert sind? Oder ist das eine zu grobe Frage?
Wenn wir jetzt den Auslöser jetzt für unser Gespräch heute anschauen, also Kate, ich glaube, sie ist nicht übergewichtig,
ja, genau.
Sie macht Sport, sie weist nicht die typischen Risikofaktoren auf, die üblichen Verdächtigen, die wir immer nennen, dann als was wir auf Bevölkerungsebene sehen, ist leider eben halt auch eine Zunahme vom Zigarettenrauchen, auch bei den Frauen. Nicht deshalb bei den Jüngeren, die sind ja jetzt in den letzten Jahren wieder etwas sehr vorsichtiger geworden, aber ich sehe es jetzt sozusagen bei den Mittelalten, dass dort die Lungenkrebsraten deutlich zunehmen, bei den Frauen, bei den Männern erfreulicherweise abnehmen. Sonst ist, wir sagen immer wieder, dass Krebs braucht Jahre, um zu entstehen. Das sind sozusagen kleine Sünden, bemerkt man nicht sofort, und sie müssen schon längere Zeit einwirken, solche ungesunden Lebensstilarten. Das passiert, und deswegen in der Altersgruppe unter 30, da ist, kann man wenig jetzt sozusagen auf das persönliche Verhalten zurückzuführen, außer vielleicht dieses extremes Übergewicht im frühen Kindesalter schon, wenn man schon viele Jahre, wenn man schon 20 Jahre lang ein Übergewicht mit sich herumträgt, dann kann das sicherlich schon eine Rolle spielen.
Okay, aber dann reden wir doch mal über die andere Seite, nämlich die Heilungschancen. Ich habe immer die stille Hoffnung, dass es irgendwann diese Heilungsmöglichkeiten einfach gibt. Ich hatte vor ein paar Wochen, hat auch der Spiegel so einen sehr, sehr langen Artikel darüber gemacht, auch BioNTech zum Beispiel forscht ja hier in Mainz. Ich gucke da immer drauf auf das Gebäude von denen. Also ich sehe es nicht direkt, aber ich kann drauf gucken quasi. Denke mir dann immer, da wird jetzt gerade erforscht, dass bald Krebs geheilt werden kann mit einer Impfung oder mit irgendwas, keine Ahnung. Ist das denn realistisch, dass es so in den nächsten Jahren das Thema irgendwann einfach weg ist?
Da habe ich auch schon den Herrn Spahn schon mal kritisch angegangen, wo er gesagt hat, dass wir den Krebs in 10 Jahren besiegt haben. Nein, also da bin ich noch etwas sehr skeptisch. Wir sind noch bei der BioNTech mit mRNA-Impfung. Die sind auf einem sehr interessanten, sehr vielversprechenden Weg. Aber auch die ersten Ergebnisse sind schon hoffnungsvoll, sage ich mal.
Man muss vielleicht nochmal aus öffentlich-rechtlichem Gedanken sagen, dass es auch andere Firmen gibt, die da forschen und es ist nicht nur
auch andere, genau. Jawohl. Genau. Aber da fehlen uns wirklich noch die großen klinischen Studien, die zeigen, für welche Patienten denn so eine Impfung einen Vorteil bringt. Was mir aber jetzt in dem Punkt schon viel wichtiger ist, ist, es gibt schon eine Impfung gegen Krebs, die schon seit vielen Jahren auf dem Markt ist. Berit nicht den Kopf.
HPV.
HPV-Impfung. Genau. Und zwar nicht nur für Mädchen, sondern auch für Jungs. Und die wird jetzt ab dem Alter von 9 Jahren angeboten. Und ich habe so die Diskussion bei der Einführung miterlebt, wo man gesagt hat, ja, HPV, das wird doch durch Geschlechtsverkehr übertragen. Und soll ich meinem Jungen, meinem Mädchen diese Impfung schon anbieten? Die ist doch noch gar nicht so weit. Nein, ja, aber erstens mal, man weiß nicht, wann die Jugendlichen ihren ersten Geschlechtsverkehr haben. Und von daher lieber früh impfen und bitte beide Partner impfen oder halt eben beide Geschlechter impfen dann, Männer und Frauen. Es ist nicht nur das Cervixkarzinom, was sich dadurch verhindern lässt, sondern auch Analkarzinom, Tumoren im Kopf-Hals-Bereich, also gerade im Mundraum und Zungenbereich. Also das ist eine Impfung, die ist schon auf dem Markt und die hilft wirklich, Krebs zu verhindern und nicht nur besser zu heilen.
Ist es denn überhaupt dieser Impfungsgedanke? Also ja, diese eine Impfung gibt es, aber Krebs ist ja auch nicht gleich Krebs, wenn ich das richtig verstehe, sondern es gibt ja ganz viele verschiedene Arten und dann kann man doch überhaupt nicht wahrscheinlich mit einer Impfung dann irgendwie den Krebs besiegen oder so, sondern das müsste ja dann richtig viele verschiedene Impfungen sein, beziehungsweise geht es ja auch meistens eher, glaube ich, darum, dass wenn man halt Krebs hat, dass man ihn dann besiegen kann.
Genau, so. Genau, diese mRNA-Impfung, die gibt dem Körper quasi für ein Musterbeispiel sozusagen, hier ist ein zeigt das Feindbild und sagt so, bitte, liebes Immunsystem, geh mal, wir trainieren dich jetzt auf diese Zelle, das ist die böse Zelle. Und durch die mRNA wird gezielt dieser Antikörper dann hergestellt, der dann also dem Körper hilft, diese Krebszelle zu attackieren. Jetzt ist aber so, dass die Krebszellen sind so unterschiedlich, das sagst du ganz richtig. Und deswegen muss dann wirklich auch, wir reden jetzt heute schon von einer zielgerichteten Therapie. Das heißt, wir haben nicht mehr den Blockbuster, die breite Waffe, die alles niederschlägt, sondern man muss dann wirklich zielgerichtet, tumorspezifisch herangehen. Und das macht es natürlich dann auch schwierig, hier auf breiter Ebene einen Erfolg kurzfristig zu bekommen.
Und das macht es sehr teuer. Vielen Dank, Volker Arndt.
Vielen, vielen Dank. Das war's mit den großen Themen. Wir drehen noch eine kleine Runde Kurz-Kurz-News. Erstmal ein kleines Update von letzter Woche. Trump kann seine Strafe jetzt wahrscheinlich doch zahlen. Der Trump Tower wurde also doch noch nicht gepfändet. Im Februar hatte ja ein Berufungsgericht entschieden, dass er 450 Millionen Dollar Kaution hinterlegen muss. Es ging da um den Fall, dass Trump sein Vermögen beschönigt haben soll und damit Betrug betrieben hat. Und die Kaution, die war eigentlich diesen Montag fällig. Das hatten wir ja letzte Woche im Podcast auch schon angekündigt. Seine Anwälte haben vorher bekannt gegeben, dass er nicht genug Barvermögen habe und nicht zahlen könnte. Und sein Wahlkampfteam hat sogar einen Spendenaufruf gestartet. Aber das hat alles nicht gereicht. Und es hat sich auch niemand von seinen UnterstützerInnen irgendwie als Bürger für ihn gemeldet. Kurz vor knapp kam aber dann die Meldung rein, das Gericht kürzt die Kaution auf 175 Millionen Dollar. Und er hat bis nach Ostern Zeit, sie zu zahlen. Also einfach mal halbiert. Trump hat auf seiner Plattform Truth Social auch schon angekündigt, dass er das machen wird. Aber man fragt sich natürlich trotzdem, warum genau jetzt dieser Betrag so krass reduziert wurde. Das Gericht hat es nicht erklärt. Aber es gibt wohl die Vermutung, dass das Berufungsgericht Zweifel an dem eigentlichen Gerichtsurteil hat. Also für Trump ist es auf jeden Fall ein Erfolg, weil er ja auch einfach aktuell versucht, bei seinen ganzen Prozessen immer wieder in Berufung zu gehen, um dann so alles so zu verschleppen, dass er am Wahltag dann noch kein Urteil gegen sich hat.
Zweite Kurz-Kurz-News sind die sogenannten RKI-Files. Die sind nämlich doch nicht so skandalös, wie viele das so denken. Ein rechtes Online-Magazin hatte die Protokolle vom Krisenstab des Robert-Koch-Instituts nämlich freigeklagt und letzte Woche veröffentlicht. Und seitdem ist auf Social Media unter dem Hashtag RKI-Files eine hitzige Diskussion ausgebrochen. Diese RKI-Files sollen nämlich beweisen, dass bestimmte Entscheidungen, zum Beispiel über die Maskenpflicht oder die Lockdown-Bestimmungen, gar nicht auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruht hätten, sondern einfach politisch motiviert gewesen seien. Dafür wurden mehrere Aussagen aus dem 1000-Seiten-Dokument als Beweise geteilt. Das Ding ist nur, die waren dann teilweise ziemlich aus dem Zusammenhang gerissen. Wenn man sich den kompletten Text anschaut, wird eigentlich klar, dass in diesen Protokollen keine wirklich neuen, skandalösen Erkenntnisse drinstehen. Und ich glaube, man muss sich da auch immer noch mal in die Zeit zurückversetzen. Das sind ja Files, die aus der ganzen Anfangsphase von Corona waren, also 2020, so Februar, März und so, wo natürlich diskutiert wurde, ob zum Beispiel die Maskenpflicht was bringt und so weiter. Ich finde, das ist auch die Aufgabe von dem RKI und der Politik, bevor solche Entscheidungen getroffen werden, das ganz genau und kritisch zu prüfen. Und ja, das kann man jetzt nochmal nachlesen, wie da diskutiert wurde.
Die weltberühmte Tür aus dem Titanic-Film wurde versteigert. Also die umstrittene Tür aus dem Finale, auf der Rose und Jack definitiv beide Platz gehabt hätten. Genau genommen ist es übrigens gar keine Tür, sondern ein Teil von der Wandverkleidung vom Schiff. Für nur $718.000 konnte sie der neue Besitzer mit nach Hause nehmen. Auf derselben Auktion wurden übrigens auch noch Jack Nicholsons Axt aus The Shining und Tobey Maguire's Spider-Man-Outfit versteigert. Aber die Tür aus der Titanic war auf jeden Fall das teuerste Stück.
Und zum Abschluss schauen wir nochmal kurz, was in den nächsten 7 Tagen alles so wichtig wird. Und das ist natürlich neben Ostern und einem wahnsinnig warmen Osterwochenende und einem sehr, sehr schönen sonnigen Wetter, wird die Zeitumstellung passieren. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird nämlich die Zeit umgestellt. Die Uhr wird dann von 2 auf 3 vorgestellt, also man hat eine Stunde weniger Schlaf. Deshalb gilt das auch als die anstrengende Umstellung. Und manche Menschen haben deswegen sogar angeblich so Jetlag-artige Beschwerden. Um dem Ganzen vorzubeugen, hilft es, in den Tagen davor schon ein bisschen früher ins Bett zu gehen.
Am 4. April wird die NATO 75 Jahre alt und das Verteidigungsbündnis steht ja gerade ziemlich unter Stress. Also einmal mit dem russischen Angriffskrieg auf der einen Seite und einem möglichen neuen US-Präsidenten Trump auf der anderen, der ja bekanntlichermaßen auch kein besonders großer Fan davon ist. Es könnte also sein, dass das nächste Woche Thema in den Medien wird und auch wir hier im Podcast wollen uns die NATO in der nächsten Folge mal genauer anschauen.
Und dann kommt natürlich noch die Cannabis-Legalisierung, aber das haben wir in dieser Folge, glaube ich, ausführlich genug besprochen. Das war's damit mit den Themen für diese Woche. Nächste Woche bin ich nochmal eine Folge lang raus, weil ich ein verlängertes Wochenende mir gönne und deswegen nicht dabei bin. Aber Berit, du bist am Start.
Ja, ne? Mit David zusammen.
Nice. Schreibt uns gerne, wie ihr die Folge findet. Danke an alle, die zugehört haben. Mein Name ist Leo.
Ich bin Berit.
Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und wir haben als Infotier diese Woche ostermäßig das Lamm. Ciao.
Tschüss.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Leute, wir sollen eine Werbung aufnehmen für unseren Podcast Cinema Strikes Back. Aber in zu vielen Podcasts wird zu viel Werbung für andere Podcasts gemacht. Wie soll man denn da noch herausstechen?
Das ist eine gute Frage.
Was ist mit unserem Podcast? Sprechen wir da nur hochanalytisch über Filme, Serien und Comics oder blödeln wir auch viel herum?
Wir blödeln natürlich auch super viel herum in unserem Podcast.
Wieso spielen wir nicht einfach mal unser Intro ab?
Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics.
Und was uns sonst noch so Wahnsinniges einfällt.
Mit uns 5. Jonas,
Xenia,
Alper,
Lenny
und Marius.
Ich glaube, diese Pause musst du auch rausschneiden, dieses... Wie stichten wir jetzt?
Wobei, eigentlich wäre das auch witzig, eben eine Pause im Podcast zu haben. Ja.